Johannes 21, Vers 18 bis 22. Wir haben vor einigen Wochen über diesen Abschnitt gepredigt, aber es war so voll von der Frage, hast du mich lieb? Und wir wollen jetzt das andere, was damals gar nicht erwähnt werden konnte, auch noch besprechen. Jesus sagt zu Petrus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte Jesus aber, um zu zeigen, mit welchem Tode Petrus Gott preisen würde. Und als er das gesagt, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, welchen Jesus lieb hatte, der auch an seiner Brust beim Abendessen gelegen hatte und gesagt, Herr, wer ist, der dich verrät? Ich glaube nicht, dass es Lieblingsjünger bei Jesus gibt. Ich glaube, dass Jesus alle Jünger lieb hatte und nicht einen anders als die anderen. Das ist nur eine schüchterne Bezeichnung, dass er seinen Namen nicht nennen will, der Johannes selbst. Man fragt also Petrus, was mit dem wird. Jesus spricht zu Petrus, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Herr, jetzt rede mit uns. Amen. Liebe Freunde, in den großen Waldlichtungen, wo man die Bäume abgeholzt hat, da lässt man ab und zu einen einzelnen Baum stehen. Die Förster nennen sie die Überhalter. Sie erinnern noch daran, wie hier einmal die großen Bäume standen. Einer steht noch für viele. Und ganz ähnlich ist es auch so in der großen Menschengeschichte. Da stehen einzelne große Persönlichkeiten, wie solche übrig gelassenen Bäume, die alles weit überragen, Gestalten, die uns daran erinnern, was man aus einem Menschenleben Großes machen kann. Bedeutende Persönlichkeiten. Ich denke da etwa nur an einen, der nicht einmal Entdecker und nicht einmal Erfinder war, der aber nicht geruht hat, die höchste Qualität zu erreichen in seinem Fabrikbetrieb. Und als die deutsche Armee nicht überzeugt war von der Güte seiner Erzeugnisse, dann hat er zum größten Konkurrenzkampf herausgefordert, zum Wettschießen mit den Armstrong-Kanonen. Und von dem Tag an stand fest, dass nichts über die Qualität eines Kruppstahls geht. Eine Persönlichkeit, die etwas erreicht in ihrem Leben. Oder ich denke an einen anderen, der hier in der Nähe in Stuttgart in einem Gartenhäuschen geschafft und gebusselt hat, bis der Gärtner allmählich Verdacht schöpft und bei der Polizei Nachricht gibt, dass da unten Falschmünzer bei Nacht und Tag arbeiten. Und bei dieser überraschenden Polizeiaktion finden sie zwei verdatterte Techniker vor, berühmte Persönlichkeiten, die an einer der größten Entdeckungen unseres Jahrhunderts arbeiten, Daimler und Maybach. Oder noch ein anderer zum Trost für alle die, die jetzt bei den Zeugnissen nicht so ganz zum Zuge gekommen sind, einer, der durchs Abitur gerasselt war, große Persönlichkeit. Damals hat man wenigstens noch in der Schweiz ohne Abiturzeugnis studieren können, aber die Habilitation haben sie ihm auch versagt. Es war der erste Nobelpreisträger für Physik, Wilhelm Konrad Röntgen, der Entdecker der Röntgenstrahlen. Das gibt uns Mut zu sagen, vielleicht steckt in uns auch noch so ein Genie, ein Verkanntes. Wer weiß, wenn da so Gaben lange Zeit im Verborgenen sein können, bis die endlich ans Tageslicht kommen. Sie haben ganz recht. In jedem von uns schlummert ein ganz, ganz großes Leben. Und das will Jesus ans Tageslicht bringen. Nur geht's nicht auf die Weise, wie wir oft meinen, dass man jetzt mit der letzten Verbissenheit in einem Ringen, im Kasteien, im Mühen aus sich die letzten Erfolgstropfen rausquetscht, um aus seinem Leben noch was Bedeutendes zu machen, ein bisschen Ehre dran zu hängen. Es geht ganz anders. Es geht in einer ganz fröhlichen Entdeckung. Ich darf mich so an Jesus anschließen. So wie man es gern macht, dass man sagt, doch, ich lasse mich gern zu dir in ein teures Restaurant einladen, wenn du am Ende das Abendessen bezahlst. Wenn alles aufkommt, wenn das ist wie in einer Ehe, wo man alles miteinander erlebt. Es geht nicht so darum, dass ein paar Einzelpersönlichkeiten unter Christen groß werden, wie so Überhalter im Forstwald, sondern dass Jesus aus jedem von uns große Persönlichkeiten machen will. Und darüber muss ich heute am Gedenktag von Petrus und Paulus zu Ihnen reden, was Christen zu Persönlichkeiten macht. Ich habe drei Punkte, was Christen zu Persönlichkeiten macht. Nie mehr allein, nie mehr nach dem eigenen Kopf, nie mehr mit anderen vergleichen. Das macht sie groß. Also im ersten Punkt, was Christen zu großen Persönlichkeiten macht, nie mehr allein. Also dass Christen große Persönlichkeiten sind, das habe ich nicht behauptet. Wir haben ja immer, ganz selbstverständlich, Leute da, die sich noch gar nicht als Christen fühlen. Unsere Konfirmanden werden sehr sorgfältig hier oben von der Empore immer wieder runterspicken und denken, naja, wollen wir mal sehen, was die da unten so denken. So ein wenig auf Distanz und ob die sich wirklich so als Persönlichkeiten fühlen, die da unten sitzen und naja, die haben so manche, die urteilen über mich am allermeisten natürlich, mich kennen sie ja am besten, nebst ihren Eltern. Nein, aber dass wir Persönlichkeiten werden können. Nicht, dass wir Persönlichkeiten sind, dass wir Persönlichkeiten werden können. Lassen Sie mich jetzt einfach einmal erzählen. Sie können das Christenleben großer Menschen, die Jesus nachfolgen, auch von Petrus und Paulus, nur verstehen, wenn sie einmal diese ganz intimen Hintergründe sehen, wie bei Mose, dieses Zagen, diese Angst, diese Einsamkeit, diese Anfechtung. Ich bin nochmal in meinen Bücherschrank gegangen und habe gesucht, wen setze ich Ihnen heute vor aus der Fülle christlicher Personen. Einer der größten Missionspioniere, Hudson Taylor, hat 15 Jahre in China gearbeitet, wie ein Bär. Und er hat Erfolg gehabt in seiner Missionsarbeit. Nach 15 Jahren war er restlos am Ende all seiner Kraft. Er war niedergeschlagen, er hat gemerkt, dass er dieses angefangene Werk unmöglich weitertreiben kann. Er hat später oft davon gesprochen, dass er 15 Jahre gebraucht hat, um an den Punkt zu kommen, wo man erst richtig Christus erfährt und kennenlernt. Obwohl er schon eigentlich Jesus nachfolgte. Er war so müde und wollte aufgeben, da hat ihm ein Freund, ein Mitmissionar McCarthy, einen Brief geschrieben und hat ihm nur ein paar Worte mitgeteilt. Er hat ihm gesagt, wegsehen auf Jesus, in ihm bleiben, auf seine Kraft verlassen. Er allein ist meine Erlösung. Und dann bezeugt dieser McCarthy von sich, ich habe das Gefühl, als wäre ich nur bis an das Ufer eines Meeres gekommen, das ohne Grenzen ist, als hätte ich nur genickt von etwas, was völlige Befriedigung gibt. Christus ist mir jetzt die ganze Kraft und die einzige Kraft. Da hat er einen Schaffer ohne Gleichen dran erinnert, dieser McCarthy. Er hat gesagt, du, nicht was du mit deiner ganzen Energie und Leidenschaft durchdrückst, ist das Geheimnis des Erfolgs als Christ. Sondern da, wo du auf Jesus vertraust, und mit ihm lebst und deine tägliche Arbeit unter seinen Segen stellst Und seine Mitmissionare von dem Hudson-Taylor haben es erzählt, wie von dem Tag ab so eine Befreiung war über diesem ganzen Werk, eine Freude, wie sich Verkrampfung löste. Sitzen viele jetzt unter uns, die haben in den vergangenen Monaten unheimlich gearbeitet. Die haben manche Nachtstunde zum Tag gemacht und haben den Schlaf nicht mehr nachgeholt. Ich bin so froh, dass ich heute das predigen darf. Dass unser Herr uns davor warnt, Persönlichkeiten zu werden, die fortwährend weiterwurscheln. Sondern dass er das als Schaden beim Petrus bezeichnet. Petrus, das wäre ein Fehler. Wie du jung warst, wie du noch nicht richtig in den Glauben hineingewachsen warst, da warst du sprühend von Eigeninitiative und das war ein Nachteil. Da warst du ein Hans Dampf in allen Gassen, das Peripateien, das Verwandeln hier steht. Das heißt eigentlich hin- und herlaufen, an jeder Stelle etwas angefangen, überall ein bisschen. Und dann hast du dir den Kopf wund geschlagen, dann warst du niedergeschlagen, dann ging dir die Puste aus, du hast es nicht mehr schaffen können. Und wenn du anfängst, als Christ reif zu werden, wenn du anfängst, deine Persönlichkeit zu werden, das wird das sein, wo du dein Leben nun von Jesus gürten und führen lässt, wo du dich hineinnehmen lässt in diese Führung Jesu. Jesus weiß doch jetzt genau, wo in unserem Leben diese müden Stunden sind und noch uns jetzt diese Befreiung geben will, wo wir angeschlagen sind und wenn er sagt, du, ich will nirgends, ich will in deinem Leben Ruhe bringen. Es ist eigentlich gar kein angenehmes Bild, dieses Gürten, dieses Geführtwerden, wie im Bild vom 23. Psalm, das ihr vom Chor vorher gesungen habt. Und das ist Jesus wichtig, dass er sagt, ich nehme euch jetzt an der Hand. Und wer diesen Weg dann geht in dieser großen Ruhe mit Jesus, der weiß, wie gerade in dieser Abhängigkeit so viel Frieden liegt, so viel Beruhigung, so viel Entlastung, so viel Befreitwerden. Und ein zweites. Nie mehr nach dem eigenen Kopf. Nie mehr nach dem eigenen Kopf. Wir haben auch als Christen unseren Kopf. Und oft kann man an Christen verzweifeln, weil man immer bloß spürt, wie das alles Dickschädel sind. Nicht bloß die Christen, jetzt soll keiner auftrumpfen, aber wir können es offen von uns zugeben, die anderen werden schüchterner sein, das zuzugeben. Und da muss man aufpassen, dass man nicht seinen Kopf und seine Originalität verwechselt mit der Führung Jesu. Und Jesus macht es dem Petrus hier ganz wichtig. Zuerst war das, ich will dich führen, ich will dich gürten. Nicht wo du hin willst, sondern jetzt geht es nach meinem Kopf und nicht nach deinem, Petrus, in der Zukunft. Wenn du etwas Großes für das Reich Gottes ausrichten willst, musst du dich führen lassen. Nach dem Kopf Jesu. Ich habe gedacht, ich möchte Ihnen heute einfach ein Stück weiter erzählen, weil es erst über dem Leben von Christen groß wird. In deren Dingen, bei Tübingen war ein Bauernjunge, der brannte, Afrika zu gehen und den Millionen die Freude und den Frieden von Jesus zu bringen. 1810 geboren, Ludwig Krapf. Die Engländer haben ihm nachher einen Ehrendoktor gegeben, die haben seine Größe erkannt. Er ließ sich von einer Mission nach Ostafrika senden. Er war ein Entdecker, er hat als erster Europäer den Kilimandscharo entdeckt, den Viktoriasee. Und er war ein Stratege in der Missionsplanung. Wenn man das heute noch einmal liest, dann wundert man sich, wie ein Mensch so ein weites Denken haben kann. Er hat keine Landkarte Afrikas besessen. Er wusste von niemand, es war auch vor Livingston, der die innersten Gegenden Afrikas bereist hätte. Aber er hat seine Karten einfach gemalt in der großen Vision und hat die Missionsplätze eingezeichnet. Er hat die Karawanenstraßen erkundet und die Wasserläufe und hat das aufgezeichnet, wo die Missionare ganz Afrika durchdringen können. Was hat der Mann für einen Plan gehabt, als er in Mombasa landete mit seiner Frau und seinem vor kurzem geborenen Kind? Drei Monate später hat er seine Frau dort in Mombasa begraben. Drei Tage später sein Kind in das Grab gelegt. An dieser Stelle steht heute ein 5 Meter hohes Kreuz und Sie im Schiff vorbeifahren, sehen Sie dieses Kreuz im Hafengelände hoch austragen, das an Dr. Luther. Ein Mann, der eigentlich sagen muss, ich hab doch das so geplant gehabt mit meiner Frau und wie das alles gehen soll und Gott verschlägt es ihm. Und dann hat er in diesen Tagen in der Trauer an sein Missionskomitee geschrieben, sagen Sie dem Komitee, dass an der ostafrikanischen Küste ein einsames Missionsgrab sie findet. Es mahnt die Christenheit an die Aufgabe, die hier begonnen wurde. Denn Marsch über die Gräber ihrer Streiter bedeutet Sieg für die Kirche. Achten Sie nicht auf die Opfer. Dass unsere Pläne begraben werden, ist doch gar nicht wichtig. Dass es anders geht, als wir denken, dass sogar unsere Leben hineingeschlachtet werden, ist doch nicht der Rede wert. Sondern dass das, was Jesus begonnen hat, groß ist und dass wir daran teilhaben dürfen, ist doch wichtig. Und dann schrieb er von diesen Millionen Afrikas, die nach dem Heil hungern. Es war ein anderer in der Gegend von Kenia, Würz, der genauso einsam war und drum gebettelt hat bei seiner Heimatleitung, dass ihm Mitstreiter geschickt werden, und dann wurden sie ihm geschickt. Die ersten sind gestorben an der Malaria, Schwarzwasserfieber und was das alles war. Einer, der noch leben blieb, den haben sie entführt, Banditen mitgenommen, sie haben alles geplündert. Und er war so sterbensmatt und müde. Und er hat eigentlich die Aufgabe vollenden wollen und er konnte nicht mehr nach der 9. Ruheerkrankung, als seine Kraft völlig am Ende war, hat er dann heimgeschrieben, auch an dieses Komitee: Ich blicke auf Jesus und da wird mir wohl, denn die Mission ist seine Sache. Und wir armen Missionare, Schwächlichen Missionare, sind von Jesus geliebt. Ich werde immer mehr davon überzeugt, dass alles darauf ankommt, dass ich habe und in ihm erfunden werde. Es sei fröhlich oder arbeitend oder leidend oder sterbend. Das ist doch das Geheimnis dieser großen Personen gewesen, dass sie etwas wussten in ihrem schwachen, von der Krankheit gezeichneten Leib im Angesicht des Todes, doch nicht, was wir machen. Ich möchte diese Stimmen sagen in einer Christenheit, wo man jedes Papier überschätzt, jede Resolution, jeden Komiteebeschluss, wo man meint, als könnte man das Reich Gottes mit Programmen schaffen und wo man nicht merkt, da wo Menschen sich hineinnehmen lassen in das Programm Jesu, dort geschieht etwas. Wenn Sie hineingenommen werden in diese großen Aufgaben, wie dieser Wirt sagt, doch nicht, dass ich ein Stück meiner Zeit für Jesus widme, ist ganz nett, sondern dass Jesus überhaupt mein ganzes Leben brauchen kann und ich mich hineinstellen kann in diese große Lebensaufgabe. Luther hat über diesen Textabschnitt, Türen, wohin du nicht willst, seine große, berühmte Standespredigt gehalten, von der Magd in den Stallkehr, diese bis zum Überdruss zitierte Predigt, die an dieser Stelle ihren Platz hat. Dass jetzt einer sagt, soll ich denn in die Mission gehen? Wo Luther sagt, nein, wo du nicht hin willst, da wo du Ärger und Überdruss hast, da wo die Magd den Stall kehren muss, da wo die Hausmutter an ihren Kindern verzweifelt, da will dich Jesus hinführen. Da ist der Platz, wo du alles einbringen darfst in sein Reich. Da ist Jesus, der dich brauchen will, so wie er einen Wirt in Kenia gebrauchte im Pokomo-Fluss. Und wie er einen Dr. Kraft gebrauchte zur Strategie der Missionsplanung in Afrika, so braucht er dich in einem Büroplatz mitten in der Innenstadt, so braucht er dich als Lehrer in der Schule oder unter deinen Freunden. Warum braucht er uns denn da? Das sagte er, um zu deuten, mit welchem Tod er Jesus preisen würde, Gott preisen würde. Also, dass ich mit meinem Leichnam Gott noch preisen kann, das habe ich mir auch noch nicht ausgerechnet. Ich könnte mir ein schöneres Singen vorstellen, ob im Chor oder mit der Orgel, wie man Gott preist. Und Gott sagt, als Leichnam will ich einen Preis von dir haben. dass so ein einsames Grab in Mombasa ein Lobpreis Gottes ist, eines Lebens, das reich wurde mit ihm. So wie sich Gott heute seinen Lobpreis holt von den geschundenen Körper kranker Menschen, von Menschen, die unter ihren schmerzenden Knochen leiden, von Leuten, die niedergeschlagen sind und abgearbeitet von den Aufgaben, die vor ihnen liegen. Das sagte er aber, um zu zeigen, mit was sie Gott preisen würden. Ich würde ganz andere Melodientexte komponieren und ich würde ganz andere Noten hinschreiben. Aber wenn uns Jesus führt, dann führt er uns dorthin, wo das richtig eine Resonanz gibt im Leben. Er wird dich führen, wo du nicht hin willst, in deine Lebensaufgaben hinein, wo er will, dass du das Lob Gottes singst. Das ist deines Lebens Aufgabe. Und Paulus hat es dann im Epheserbrief ja zweimal aufgenommen, Vers 6 und Vers 12 im ersten Kapitel, dass wir etwas seien zum Lob der Herrlichkeit Gottes, dass all unsere Verrichtungen, unsere Gespräche etwas abbilden von der Schönheit unseres Gottes. Ich muss dann nochmal eine Geschichte erzählen, auf die Gefahr hin, dass auch zu viel wird, aber jetzt sind wir mal in der Mission dran und ich habe nur ein bisschen gegraben, dann findet man da so viel. Als die ersten Missionare aus Basel ausgezogen sind in die Goldküste, sind sie ja hinweggerafft worden, in wenigen Tagen und Wochen und Monaten vom Tiber. Es war eine ganze Staffette. Die Neuen sind ausgesandt worden und haben nicht überlebt. Einer, Henke, hat es mal ein bisschen länger ausgehalten, ein paar Monate. Er schrieb einen verzweifelten Brief, in Eil, schickt Brüder. Das Schiff ging unter, der Brief ging verloren. Und bis die Boten kamen, war auch er hinweggerafft. Und da wird erzählt, dass im Basler Missionshaus ja der Missionsinspektor diese Kandidaten fragte, als diese neuen Todesnachrichten aus Christiansborg, der dänischen Kolonie, kamen, wer meldet sich freiwillig? Dann hat sich niemand gemeldet. Es ist nicht mehr, dass sich dann alle gemeldet hätten. Niemand hat sich gemeldet. Machen Sie bitte nicht so, als ob die Christen so überkandidelte Persönlichkeiten wären, die einfach zum Scheußlichen in der Welt so Hurra, Ja sagen könnten. Erst als der Missionsinspektor die Frage anders stellte, wer ist bereit, sich freudig senden zu lassen, da haben sie alle sich gemeldet. Freiwillig nein, aber senden lassen ja. Wenn das ein Weg Jesu ist, dann nehme ich's. Dann nehme ich das, wo ich nicht hin will, um seinetwillen, weil ich weiß, dass er mich reich macht. Und ich weiß, dass Jesus für sie eine Lebensführung hat, wo er sie beschenken will. Das dritte noch, ich habe ja drei Punkte genannt, wie Christen zu Persönlichkeiten werden. Das erste war, nie mehr allein, nie mehr nach dem eigenen Kopf. Das war das, führen, wohin du nicht willst. Und jetzt nie mehr mit anderen vergleichen. Ich war nicht ganz sicher, ob ich das so auslegen darf, aber es muss doch immer im Jüngerkreis so eine Rivalität gegeben haben zwischen den einzelnen Jüngern, etwa wo es darum ging, wer zur Rechten Jesu sitzen wird im Reich. Und auch sonst kommt das so ab und zu zum Vorschein. Und ob das nicht auch so hier ein Stück noch war, als Petrus Jesus fragt, was wird denn aus meinem, so, was war das, war nicht Konkurrent, das wäre zu viel, was wird denn aus dem Johannes, der war auch so einer, der doch ein bisschen vor den anderen stand. Als Jesus sagt, dass er so schwer durch muss, ich glaube nicht, dass dem Petrus leicht fiel. Ich wollte Ihnen heute keine Märtyrergeschichten aus Russland erzählen, deshalb wähle ich die Mission, aber glauben Sie doch nicht, dass es Menschen heute leicht fällt, für Jesus den schweren Weg zu gehen, leichter als Ihnen. Und dann sagt Jesus, es geht dich gar nichts an. Und du brauchst jetzt nicht nach links und nach rechts schielen, und du brauchst in deinem Leben niemand nachzuäffen. Wir haben eine komische Eigenschaft, dass wir immer meinen, unser Christenleben wäre das Nachäffen irgendeiner Vorbildsfigur, die uns einleuchtet. Und dann wird unser eigenes Leben so verkrampft. Und Jesus wehrt das so brüsk ab, hart. Es geht dich nichts an. Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Folge du mir nach. Sie müssen wissen, dass in Ihrem Leben nur diese eine Linie wichtig wird. Dass Sie jeden Tag sich in die Spur Jesu hineinstellen lassen. wo er sie haben will. Da brauchen sie geübte Ohren, um seine Stimme zu vernehmen. Da muss es ein Forschen in der Schrift geben. Da brauchen sie Menschen um sie her, haben sie solche, die sie beraten können, genauer hinzuhören. Fragen, was will er von mir? Ich kann mich doch nicht beruhigen und sagen, die anderen, was will er von mir haben? Sie allein sind ihm verantwortlich, so wie er sie führen will. Dass er aus jedem von uns eine große Persönlichkeit machen will, das ist das Aufregende. Dass er es macht, indem er jeden von uns extra nimmt, in unbequeme Aufgaben hineinführt, aber dass ich wissen kann, er geht mit und ich darf mit ihm leben, nie mehr allein. Albert Knapp hat den Vers gedichtet, den wir dann singen wollen. Unsere Kraft ist schwach und nichtig und keiner ist zum Werke tüchtig, der nicht von dir die Stärke hat. Jetzt geht's weiter, drum bricht den eigenen Sinn, denn Armut ist Gewinn für den Himmel. Wer in sich schwach, folgt Herr dir nach und trägt mit Ehren deine Schmach. Amen. Lieber Vater, vergib uns unseren großen Hochmut, den wir immer wieder haben. Wir denken immer nur an diese Gaben, die wir uns selber einbilden und die wir oft in deinen Dienst stellen wollen und mit denen wir doch so wenig ausrichten, weil sie nur eingebildete Kräfte sind. Wir sind oft so stolz und merken gar nicht, dass wir in allem vor dir Bettler sind, dass wir gar nichts für dich ausrichten können, wenn du uns nicht die Stärke gibst. Ja, Herr, das ist die Wurzel von so viel Misserfolg, auch von so vielen frommen Abenteuern, die uns in die Katastrophe geführt haben. Auch als Gemeinde. Wir fühlten uns selber stark, wir fühlten uns vertüchtig, wir meinten, wir könnten unseren Mitmenschen etwas bedeuten, ohne von dir zu reden, ohne dein Evangelium weiterzusagen, ohne dein Heil zu bekennen, ohne deinen Namen auszurufen. Herr, wir danken dir nun, dass du uns heute das sagen lässt, dass du uns führen willst, an Plätze, die uns nicht liegen, in Aufgaben, die uns nicht gefallen, wo wir uns wehren, die uns ärgerlich vorkommen und wo wir Missmut empfinden. Aber wir merken, dass es deine gesegneten Wege sind und dass du darin uns zu Zeugen machen willst, zu Menschen, die etwas darstellen dürfen von deiner großen Herrlichkeit. Wir danken dir für dieses große Geschenk unseres Lebens, dass du aus uns etwas machen willst zum Lob unserer Herrlichkeit. Aus uns, aus denen, die durch viel Not hindurchgehen, aus den Kranken, aus denen, die durch Trauer gehen, aus denen, die bedrückt sind, dass du überall dein Lob holen willst. Da gebrauche uns auch dazu, andere aufzurichten. Wenn wir in der kommenden Woche mit anderen sprechen, wenn wir Besuche machen, lass das nicht vergeblich sein. Setze auch uns so in der Gemeinde immer näher zueinander und gib uns immer mehr Abbau dieser Schranken, die uns voneinander trennen, dass wir einander helfen können, Zeugen deines Wortes zu sein, einander zu helfen, deine Führungen zu verstehen und die Wege zu entdecken, die du von uns haben willst. Der Herr führt uns alle dorthin, wo wir nicht wollen. Aber er geht mit. Und es sind Wege, wo er uns segnen will. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.